Sophie, stell dir vor, du spielst dein Leben lang Lotto.
Mhm.
Und dann kommt dieser Tag der Tage und du nimmst den Lottoschein raus und vergleichst ihn mit den Zahlen, die gezogen wurden. Und du stellst fest, eine richtige, die zweite richtige. Die dritte Zahl passt auch noch. Die vierte, die fünfte.
Mhm. Du hast einen Sechser im Lotto gehabt.
Und du hast einen Sechser im Lotto.
Alter, wie geil.
Und du freust dich so dermaßen und dann wird dieses Gefühl von Freude übermannt von kompletter Überforderung.
Ja, kann ich mir genauso vorstellen, ja.
Genauso ging es mir diese Woche.
Als du Lotto gespielt hast?
Quasi.
Warum nehmen wir hier auf und nicht in New York? Hä?
Weil es in unserem Podcast-Fenster viel gemütlicher ist. Ja, also stell dir diese Situation vor, also du arbeitest, also vergleichbar mit einem Karriereweg.
Mhm.
Du arbeitest da ewig drauf hin und dann ist es tatsächlich soweit. Und genauso ging es mir natürlich diese Woche und da kam dann komplette Überforderung.
Okay, es war kein Sechser im Lotto, es war vergleichbar mit einem Sechser im Lotto. Du bist nicht Millionärin.
Well, let me tell you something, mister. I'm rich.
Millionaire, a billionaire, a trillionaire, a billionaire.
Rich.
But.
What?
So beautiful.
Beautiful.
The most beautiful.
Reich, aber schön. Mit Katja Kokolores und Sophie Highfire-Loll.
Meine Freundin Sophie
schreibt
mir auf WhatsApp und sagt, Katja, empfehle mir...
Jetzt check ich dich.
Empfehle mir... Eine Serie,
ja.
Die du gut findest. Du hast jetzt die Chance, mir eine Serie zu empfehlen, weil deine Kernkompetenz ist es, Fernsehen zu schauen.
Ja, genau. Das habe ich dich
und
gefragt.
Ich glaube, du hast gesagt, du wirst jetzt eine, wie hast du gesagt?
Eine Feldstudie starten. Nee, eigentlich wollte ich einfach, ich habe es...
Katja, ich starte jetzt ein Experiment. Ich will jetzt eine Folge Fernsehen schauen. Ich will eine Folge Fernsehen schauen und ich will bitte, dass du mir irgendwas empfiehlst und ich möchte die neueste Folge davon anschauen, um zu gucken, ob ich alles verstehe.
So, und du schickst mir diese Nachricht und mir wird ganz warm und ich hyperventiliere beinahe.
Ja, du warst so überfordert. Es war so
witzig. Und ich bin komplett überfordert.
Es war so lustig. Und ich dachte, ich tue dir einen riesen Gefallen. Ich dachte, du haust einfach du sagst eine Sache. So, sofort. War ich mir sicher. Da kommt à la minute die Antwort raus und dabei hast du das komplett zerdacht.
Sophie, mir liegt die große weite Welt des Fernsehens zu Füßen.
Ja.
Und dann sage ich noch, ja, was soll denn das sein? Soll das irgendwie so eine Schnulzen-Liebessache sein oder eine Arztserie, Ärztinnen-Serie? Und dann entscheidest du dich für eine klassische Ärztinnen-Ausbildung. Und dann muss ich dir irgendeine Folge empfehlen und ich kann mich überhaupt nicht entscheiden und ich habe bis heute diese Frage nicht beantworten können. Ich habe keine Empfehlung aussprechen können,
ja,
weil ich so überfordert war.
Und ich habe bis heute keine einzige Folge Fernsehen geschaut. Ich warte noch auf deine Empfehlung, mein lieber Schatz. Hau raus, lass es dir nochmal durch den Kopf gehen. Ich möchte eine Folge sehen, bei der all das passiert, dass die was erzählen im beiläufigen Gespräch, um alle Menschen ins Boot zu holen. Das soll passieren, weißt du? Dieser, wie nennst du das immer, der Telenovela-Moment. Den will ich haben. Ich will was Absurdes, eine absurde Heilung oder das will ich haben. Und das Ganze so weit fortgeschritten in der Timeline, dass ich dann mir überlegen kann, ich als Einsteigerin, die gar nichts weiß, verstehe ich alles. Das wollte ich. Ich wollte das Gefühl. Ich wollte reingehen in die Materie.
Ja, aber ich habe jetzt die komplette Palette zur Verfügung von sowas alten, trashigen wie Dr. Stefan Frank.
Das zum Beispiel wäre interessant, ja.
Über Doctor's Diary. Bis zu Bettys Diagnose, weil es wird ja fälschlicherweise immer gesagt, ich schaue gerne den Bergdoktor. Ich habe in meinem Leben noch keine Folge Bergdoktor gesehen. Nur in einem Ausschnitt die mit dem Arsch von deinem Bruder.
Ich wollte gerade sagen, du hast doch den Po von meinem Bruder angeschaut.
Ja, weil ich es mir von dir raussuchen habe lassen. Ja?
War eine gute Folge.
Ja.
War wirklich eine 1A-Folge.
Ansonsten, ich habe das noch nie komplett gesehen. Dann gibt's aber ja auch Filmreihen. Praxis mit Mehrblick schaue ich total gern. Spielt auf Rügen. Ja? Also es gibt wirklich die komplette Palette und es überfordert mich komplett. Das, was ich zum Beispiel nie geguckt habe, war sowas wie Grey's Anatomy.
Ja, davon rede ich nicht. Ich rede von deutschem Telefernsehen. Ich rede von deutschem Fernsehen. Ich will eine Folge Fernsehen schauen.
Ja, Katja. Das ist für mich eine tiefenphilosophische Frage, okay. Über die muss ich weiter
aber dann
nachdenken.
Mach's doch vielleicht anders und stell dir vor, es ist eine Badewanne voller Forellen. Und du musst einfach nur reingreifen, eine rausholen. Voll die eklige Vorstellung.
Nein, weil das ja eine total hohe Fallhöhe ist. Was ist, wenn ich es dir jetzt empfehle, du findest es total blöd, dann habe ich dich auf ewig verloren für dieses Genre. Plus, du stellst natürlich meine Kompetenz vollkommen in Frage.
Ja.
Ja, das ist so, wie wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingssong?
Ja, aber ich habe dich ja nicht nach deiner Lieblingsfolge gefragt, sondern nur nach einer, die repräsentativ für dein Fernsehschau, für deine Fernsehschauerei ist.
Aber ich will dir ja was empfehlen, wo dieser medizinische Fall, das ist ja immer alles nebensächlich. Ich will dir eigentlich was empfehlen mit Witz und Spice oder
okay,
Trash.
Okay, aber guck mal, dann kannst du das ja jetzt mitnehmen wie eine kleine Hausaufgabe. Kriegst du auch mal eine Hausaufgabe von mir, okay? Das nimmst du jetzt mit, gerne auch in die nächsten Wochen. Hast es im Hinterkopf, wenn du anfängst wieder rumzugucken, so wie du das gerne machst, so einfach da Fernsehen zu gucken, hast es im Hinterkopf und vielleicht kommt die eine Folge, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt absurd genug, das hat alles, diese Folge empfehle ich ihr. Und dann gucke ich sie an. Ist okay. Doch schön.
Ja,
nehmen wir es mit ins neue Jahr.
Okay, das ist meine Hausaufgabe fürs neue Jahr. Ich bin auf jeden Fall immer noch in dieser Überforderung, dass, obwohl das ja wirklich meine Kernkompetenz ist, ich ChatGPT fragen musste, welche Arztserien es gibt. Es war auf einmal, das war wie ein Blackout in einer Prüfung.
Na gut,
das war unfassbar. So, und dann schlägt es mir natürlich Grey's Anatomy vor. Und ich dachte mir, ach Gott, das habe ich nie geguckt. Und dann bin ich kurz in die Grey's Anatomy-Recherche gegangen.
Ja, lass
und da
bleiben.
Schließt sich schon wieder der Kreis, gell?
Er tut es, ja, sag.
Ja. Wusstest du, dass Grey's Anatomy im gleichen Serienuniversum spielt wie Otze Kalle Fotze?
Tatsache!
Ja,
die leben in der gleichen Realität.
Weil Summers Vater
ja.
Nach Seattle geht und das Krankenhaus genauso heißt wie bei Grey's Anatomy. Also der ist eigentlich da rübergewandert. Da gibt es so eine kleine Paralleluniversum-Anspielung.
Das ist ja lustig, das wusste
ich fand
nicht.
Ich interessant. Und dann dachte ich mir, ach cool, das ist ja irgendwie fast so Spin-Off-artig.
Mhm.
Und dann habe ich über unseren Podcast nachgedacht und habe mir gedacht, eigentlich sind wir ein Spin-Off vom Café am Rande der Freundlichkeit.
Das stimmt ein bisschen. Wir schaffen unsere eigene Realität, aber es gibt die Verknüpfungen.
Ja schon, aber du musst ja bedenken, als die angefangen haben, ihre ersten Folgen aufzuzeichnen, was du im Hintergrund hast gekocht oder ich bin dort auch mal mit dabei gesessen, habe eine Folge mitgemacht und eigentlich sind wir ein Spin-Off.
Eigentlich sind wir ein Spin-Off. Hey, Bussis raus an alle Randis. Liebe
und
Grüße. Alle Randis und Randischen. Bussi aufs Bauchi. Wir bewegen uns in einer Lebensrealität.
Wir sind ein Podcast-Universum.
Wir sind ein Podcast-Universum.
Ja, das war meine neueste Theorie.
Schön. Ich war beim Arzt gewesen.
Du warst beim Arzt gewesen?
Ich war beim Arzt gewesen und da gibt's was zu berichten.
Okay.
Ich war mit meinem Kind beim Arzt gewesen. Orthopäde. Es gab eine Fuß- und Fersensituation, die abgeklärt gehörte. Und ich sag dir was, ich habe einen sehr, sehr großen Fehler begangen. Und zwar...
Warst du beim schlechten Schaller?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es wurde geschallt. Ich glaube, das hat er okay gemacht. Er meinte, er hätte das gesehen, was er sehen will. Der Fehler, den ich begangen habe, ist, dass ich nicht dich gefragt habe, ob du mir vielleicht einen Orthopäden empfehlen kannst, weil es war ein Griff ins Klo.
Oh.
Ja. Das war ein wirklicher Griff ins Klo und dann habe ich mir gedacht, warum frage ich eigentlich nicht meine Ärzte und Ärztinnen-Dealerin, die ich ja habe. Ich sehe jetzt in deinem Gesicht, dass du anscheinend keinen guten Orthopäden oder Orthopäden empfehlen könntest.
Ich hätte dir jemanden sagen können.
Oh, so dumm. Ja, frage ich dich nachher nochmal. Ich werde definitiv noch zu jemand anderen gehen. Das war so ein saublöder Arztbesuch. Das hat mich einfach nur geärgert. Aber ich bin mit einem großen Gewinnerinnen Situation da rausgegangen. Ich habe was geschafft, was ich so selten schaffe und ich bin so stolz darauf. Und auch das bestätigt mich wieder darin, dass Therapie funktioniert. Ich habe es dann auch mit unserem heißgeliebten PLS besprochen und Ich glaube, er wollte mir auf die Schulter klopfen. Wir waren nur zu weit voneinander entfernt. Aber ich hatte das Gefühl eigentlich...
Er kommt immer nur nahe, wenn er hier Taschentücher reichen
genau,
muss.
Nur dann kommt er mir näher. Und aber ich hab mich über die Distanz auf die Schulter geklopft gefühlt. Wir kommen da rein in das Behandlungszimmer. Mich empfängt ein eher älterer, weißer Mann empfängt mich und beginnt mit der Anamnese und der Behandlung und alles. Und die Patientin war nicht ich. Die Patientin war mein Kind. Mhm. Mein Kind ist nicht 3, mein Kind ist 8. Okay, mit der kann man reden, die kann schon Sachen verstehen. Die ist eine voll...
Eine fertige Person.
Eine fertige Patientin. So. Dieser Mann hat nur mit mir geredet. Der hat ausschließlich nur mit mir geredet. Er hat auch nur mich angeguckt, während er mein Kind behandelt hat. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Alter, natürlich bin ich die Erwachsene im Raum. Natürlich muss ich verstehen, was hier los ist, das ist klar. Aber die Patientin ist trotzdem mein Kind. Und es hat mich einfach nur abgefuckt. Es hat mich so genervt. Noch dazu war der sau unsympathisch. Mir war er sehr unsympathisch. Und ich stand da die ganze Zeit und habe mir gedacht, ich würde so gerne gehen. Ich würde so gern gehen. Ich finde das alles so unangenehm. Es hat mich so geärgert, aber ich konnte nicht gehen. Ich konnte gehen, sie nicht. Ich hätte sie zurücklassen müssen. Da stand nicht zur Option. Kind, du bleibst jetzt hier, weil ich finde den Typen blöd. Stell dir mal vor. Dann hat er auch ständig, klar, er hat nur den Fuß berührt, aber er hat auch nie gesagt, hey, ich fasse jetzt deinen Fuß an, hey, da kommt jetzt irgendwie was. Gar nichts, es war so blöd. Das kleine Einmaleins der Zwischenmenschlichkeit und der Behandlung hat dieser Mann nicht verstanden und ich fand es einfach nur unangenehm. Der hat mich auch behandelt, als ob ich dumm wäre. Das war auch was mich mit auf die Palme gebracht hat. Ich habe akustisch etwas nicht verstanden, was er gesagt hat und habe nochmal nachgefragt. Da hat er die Augen verdreht. Das Ganze dann hat er gemacht, hat das Ganze nochmal erklärt, nein, das habe ich so nicht gesagt, das habe ich auch nicht gemeint und bla bla bla, hat das nochmal neu erklärt. Da habe ich mich sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil es ging einfach nur um den Akustik. Ich habe es einfach akustisch nicht verstanden und es muss ja wohl möglich sein, dass ich nochmal was nachfrage, wenn er mich da bombardiert mit all den Informationen. Ich muss es ja auch aufnehmen und verarbeiten. Und ich habe nicht Medizin studiert. Ich bin keine Orthopädin, sonst müsste ich nämlich nicht zu dir Vollpfosten hingehen, weil dann könnte ich mein Kind selbst behandeln. So, und ab da hat er mich behandelt, als ob ich geistig eingeschränkt wäre. Er hat dann den Fuß meiner Tochter getaped und dann saß er so am Boden, hat das getaped und hat gesagt, das setzt man dann hier an, im rechten Winkel und dann hat er hoch zu mir geguckt, das sind 90 Grad. Hat er mir das noch erklärt. Und ich dachte mir nur, also bitteschön, was ist das denn hier jetzt für eine Witzveranstaltung? Ich war wirklich ziemlich zwider. Am Ende der Behandlung saßen wir dann noch an diesem Tischchen. Dann hat er da alles eintippen lassen von seiner Helferin, zu der er ausgesprochen unfreundlich war, was ich auch nicht haben kann. Ich sitze da auch als Kundin, ja. Und wenn er dann seine Helferin anmault, fühle ich mich beschissen. Vor allem gab es keinen Grund zu maulen.
Medizinische Dienstleistungswüste.
Ja, es war einfach nur unangenehm. Red halt anständig mit deiner Angestellten. Was soll das denn? Also völliges Unverständnis für mich und ich saß da und ich war schon so sauer und habe mich ganz fürchterlich gefühlt und habe mir nur gedacht, warum kann ich, wieso will ich mich, will mich besser fühlen, ich will die Situation, ich will die Herrin der Situation sein und dann habe ich...
Bist du eskaliert?
Ich bin nicht eskaliert, nein, weil die Kunst ist ja nicht zu eskalieren, sondern ganz mit klarem Kopf und mit einer Idee Stellung zur Situation zu nehmen. Das ist das, was ich möchte. Nicht in der Situation mich ergeben fühlen, sondern das Gefühl haben, ich habe es in der Hand. Und ich habe dann Folgendes getan zum Abschluss, da wollte er schon, dass wir gehen, habe es dann aber geschafft und das war mein großer Win. Ich habe Folgendes geschafft, am Ende dieser kompletten Behandlungssituation, die mich einfach nur abgefuckt hat, habe ich nochmal tief Luft geholt und habe sehr ruhig zu diesem Mann gesagt, ich würde Sie gerne um etwas bitten. Könnten Sie bitte das Ganze, was wir jetzt hier besprochen haben, nochmal leicht verständlich Ihrer Patientin erklären, damit die auch versteht und von Ihrem Arzt hört, was hier eigentlich Phase ist, weil das haben Sie bis dato noch nicht gemacht. Dann hat er wieder die Augen verdreht, hat sich dann 3 Sätze Zeit genommen, das hat er sehr freundlich gemacht, dem Kind das erklärt, hat danach nochmal die Augen verdreht und mir gesagt, wann ich wiederkommen soll. Lol, als ob ich zu dem Vollpfosten nochmal hingehen würde.
Hast du ihm das auch gesagt?
Nein, habe ich natürlich nicht gesagt. Hab aber jetzt in der Therapie gelernt, dass, weil ich dachte mir, das nächste Level, das ich freischalte in meiner gesunden Psyche und meinem großartigen Umgang mit mir selber, wäre das nächste Level, den Behandlungsraum frühzeitig zu verlassen. Unser Therapeut hat mir dann gesagt, das ist nicht das Goal, zu gehen und abzureißen und alles niederzubrennen und verbrannte Erde zu hinterlassen.
Das habe ich auch schon mal von ihm gehört. Da hat er gesagt,
das ist nicht
ich
das
lobe
Ziel.
Sie für den Inhalt, an der Form können wir noch arbeiten.
Genau, ganz genau.
Da habe ich mal ein Lokal verlassen. Und Menschen, die mit mir in diesem Lokal waren.
Hat sich aber richtig für dich in dem Moment angefühlt, ne?
Das war einer der mutigsten Schritte, die ich jemals gemacht habe.
Genau. Und ich dachte, Level 2 wäre dann den Raum zu verlassen. Turns out, Level 2 ist schon früher etwas zu sagen und die anständige Behandlung einzufordern. Und man kann sich dann im Nachhinein überlegen, ob man da nochmal hingehen möchte oder nicht. Ich war extrem stolz, dass ich für mich und für mein Kind eingestanden bin. Für mich als Sophie Highfire Loll, als die Person, als die ich hier sitze, war das eine riesen Errungenschaft. Das habe ich geschafft, das habe ich mir erarbeitet. Bin ich sehr, sehr stolz.
Bisschen mehr Feier und weniger Loll.
Genau. Tatsache. Mehr Feier, bisschen weniger Loll.
Okay, ich nehme daraus mit. Erstens, ich bin auch sehr stolz auf dich.
Dankeschön.
Zweitens, ich werde versuchen, eine orthopädische Empfehlung für dich und dein Kind abzugeben.
Ja, bitte, weil du bist die beste Ärztedealerin.
Drittens, die Folge, die ich raussuche für dich als Serie, wird was mit einer Fuß- und Fersensituation zu tun haben.
Perfekt! Einfach perfekt! Ach, unser Leben macht Sinn. Hat Sinn.
Mir fällt jetzt der spontane Folge ein von Dr. Stefan Frank. Da dachten sie, sie müssen ein Bein abnehmen und konnten es dann retten.
Ja, herrlich. Apropos abgenommenes Bein. Meine liebe Freundin, nennen wir sie Luna, ist Operationsassistentin, operationsmedizinische Assistentin. Wie ist der Fachausdruck? Ich glaube, operationstechnische Assistentin. Sie ist OP-Schwester. Sie steht mit am Tisch und operiert, was ein crazy Job ist. Einfach wirklich, es ist so spannend, wenn sie über ihre Arbeit erzählt. Und hat mir aus einer Situation aus dem OP-Saal erzählt, wo einem Patienten ein Bein amputiert wurde. Da war sie dabei, es war ihre erste Amputation, was natürlich super spannend und einfach eine wirklich heftige OP ist.
Das ist total krass, ja.
Mhm. Und die abgenommenen Gliedmaßen oder Körperteile oder so, das kommt alles immer in eine Tonne einfach. Wenn was rausgeholt wird, wenn was abgemacht wird, das kommt in eine Tonne. Eine Tonne ist aber halt nur so groß, wie sie groß ist. Jetzt hat sie ein Bein in der Hand, ein komplettes Bein. Einen Unterschenkel und einen Oberschenkel mit einem Fuß dran. Ein ganzes Bein von einem erwachsenen Mann. Und steckt es in die Tonne und schaut oben noch raus. Aber der Deckel muss zugemacht werden, okay, aus all diesen Richtlinien. Und der kriegt den Deckel nicht zu und hat dieses Bein und hat einfach dieses Männerbein und die OP geht schon weiter und sagt nur, was soll ich denn machen? Und ist völlig aufgelöst und ihr Kollege sagt, er muss halt gescheit reintreten und drückt nochmal hinterher, macht den Deckel zu und dann ging die OP weiter und sie war einfach nur geflasht von der Situation. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie sie dieses Bein in der Hand hat und der Fuß nach oben rausguckt und es ist ja schon
das
ab.
Ist dramatisch, ist ja, Sophie, das ist dramatisch.
Aber es amüsiert mich auch, ich sag's dir ganz ehrlich. Wir müssen es nicht reinschneiden, wir können es auch rausnehmen.
Ich habe ja ein ganz gespaltenes Verhältnis.
Zu Amputationen?
Ja.
Okay. Und ich meine, im besten Fall wird nur was abgenommen, was wirklich nicht mehr gebraucht wird, ne?
Ja, ich meine, auf den Blinddarm kannst du verzichten, auf ein Bein finde ich schwierig, ja.
Naja, der wollte ja nicht, der hat sich ja nicht gedacht, oh, was könnten wir abnehmen, das Bein.
Das ist mir schon klar.
Ja.
Also, der erste Gedanke, was ich ganz komisch finde, ist, wenn da einfach in dem Operationssaal auf einmal eine Säge kommt und dann sägen die das durch und du hast dann Menschen liegen und auf einmal ist dieses Gewicht liegt in deiner Hand.
Völlig
Weil das finde ich vollkommen krass, ich finde das furchteinflößend.
Mhm.
So, und dann kann ich mich aber daran erinnern, an eine Situation, als ich ein Kind war. Und mit der habe ich tatsächlich bis heute zu kämpfen.
Und zwar?
Also, ich war ein Kind und ich war im Schwimmbad. Und ich war in diesem Becken und da war ein erwachsener Mann mit einer Prothese. Und dann hat der draußen vom Beckenrand, also der hatte einen amputierten Unterschenkel, seine Prothese abgenommen.
Mhm.
Und das sah eigentlich überhaupt nicht eklig aus oder sonst irgendwas.
Mhm.
Und er ist dann in dieses Becken rein und ich musste dieses Becken verlassen.
Ehrlich?
Ja, weil das irgendwas mit mir gemacht hat, was ich irgendwie nicht auf die Reihe bekommen habe.
Mhm. Und als Kind?
Ja, genau.
Mhm.
Und das ist aber bis heute so, dass ich da so eine Hürde und so eine Berührungsangst irgendwie habe.
Mhm.
Und das auch so eine Situation ist, wo man als Kind dann gesagt hat, ja, jetzt schau da nicht so hin oder da darfst nicht hinschauen, was ich einen ganz falschen, blöden Weg finde.
Da will ich sofort selber was erzählen.
Ja, mhm. Da habe ich für mich noch keinen Weg gefunden.
Genau, aber ich glaube, und das finde ich jetzt sehr schön, weil da habe ich nämlich was ich dir erzählen kann. Das steht und fällt damit, wie das von deiner Umgebung aufgearbeitet wird. Ich war dieses Jahr mit meinem Kind im Schwimmbad. Es sitzt ein Mann am Beckenrand, der nur ein komplettes Bein hat, das zweite ist am Oberschenkel amputiert, ganz vergleichbar wie die Situation, in der du warst. Und mein Kind guckt dahin die ganze Zeit, guckt dahin und sagt dann so Sachen wie, meinst du, dass das ihm wehtut? Oh mein Gott, schau mal, wie das ausschaut. Meinst du, das ist schon vor langer Zeit passiert? Was meinst du, wie das passiert ist? Und sie konnte nicht wegschauen. Und dann habe ich gesagt, dann geh mal halt hin, dann fragen wir halt. Und dann war das Kind ganz eingeschüchtert. Nein, das kann sie nicht machen. Das weiß ich schon, dass du das nicht machen kannst, können wir aber zusammen machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einfach hin. Und ich frage jetzt einfach freundlich, ob wir nachfragen dürfen. Wenn der Mann sagt, wir dürfen nicht, dann haben wir es probiert, aber ich habe versucht, es so nicht würdevoll, sondern einfach und nicht so voyeuristisch, sondern einfach so natürlich wie möglich einfach über die Bühne zu bringen. Da habe ich mein Kind an die Hand genommen, bin da hingegangen und meinte ich so, Entschuldigung, hallo, ich bin die Sophie und das ist meine Tochter und wir haben gesehen, dass sie ein amputiertes Bein haben und wir wollten sie fragen, ob wir sie was dazu fragen dürfen. So, ich weiß, es war ein bisschen unbeholfen, aber das war mein Zugang und der war
Flucht nach vorne.
Genau, und der war super nett. Dann hat er gesagt, ja, natürlich dürft ihr mich was fragen. Was wollt ihr denn wissen? Mein Kind ist stumm geblieben, die war ein bisschen überfordert mit der Situation, aber ist auch okay, dafür hat man auch einen Erziehungsberechtigten, der ihn da begleitet. Und dann habe ich gesagt, dürfen wir vielleicht fragen, wie das passiert ist? Dann hat er das erzählt, dass es ein Motorradunfall war. Dann habe ich gefragt, und tut Ihnen das noch weh? Nein, das tut gar nicht weh. Können Sie lang mit der Prothese laufen? Ja, das geht eigentlich schon. Wie können Sie eigentlich schwimmen? Wir haben ein total nettes Gespräch geführt. Mein Kind hat auf diesen Stumpf gestarrt die ganze Zeit, hat aber immer wieder auch gelacht, weil er das, wir hatten Glück. Wir sind an jemanden gekommen, der mit sich und seinem Körper da im Reinen ist und der das sehr zu schätzen wusste, dass wir einfach das Gespräch suchen. Mhm. Und so hat sich das für mein Kind in dem Moment aufgelöst und sie redet immer wieder mal davon, dass es das gibt, wenn sie das woanders sieht, sagt, ah, wie der Mann im Schwimmbad. Und das nimmt die Berührungsangst. Und das kann ich nur rausgeben an andere Menschen, die dazuhören, freundlich nachfragen. Respektieren, wenn jemand nicht darüber sprechen will. Es kann was Intimes sein, es kann was Schmerzbehaftetes sein, kann auch was Schambehaftetes sein, aber im Zweifel einfach einmal nachfragen.
Ich glaube, ich würde mich jetzt, also wenn man jetzt mit einer betroffenen Person zum Beispiel am Tisch sitzt, weil man zufällig in einer Biersituation zusammen an einem Tisch landet oder wie auch immer, dann glaube ich, würde ich mich trauen nachzufragen. Ich würde mich jetzt aber nicht trauen, jetzt als erwachsene Person im Schwimmbad dorthin zu gehen.
Nein.
Nein, weil ich das Gefühl habe, dieser Zug ist irgendwie abgefahren. Ich kann
ist
es
er nicht,
führen.
Katja.
Ja, wahrscheinlich
ist er
nicht.
Aber nicht. Weil wenn du hier stehst und sagst, das ist ein Gefühl, das du in einer anderen Form immer noch hast, das auf ein paar Ebenen vergleichbar ist mit dem Kindergefühl der Kinder-Katja, aber auch mit der Erwachsenen-Katja, kann ich dir wirklich nur empfehlen, geh da hin und löse es auf, wenn es geht.
Mhm.
Ja, weil es bringt uns näher zusammen. Und ich verstehe diese Berührungsängste. Ich habe in unserem familiären Freundeskreis ist eine Frau, also oder ein Ehepaar, die haben ein Kind mit Down-Syndrom, mit Trisomie 21. Und bevor dieses Kind auf der Welt war, habe ich Berührungsängste mit Menschen mit geistiger Behinderung gehabt, weil, oder sagt man da noch Behinderung mit geistigen Einschränkungen? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, dieses Kind hat mich so viel gelehrt einfach.
Mhm.
Und dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das immer noch so rausgeschnitten wird aus dem Stadtbild, aus dem Lebensbild, aus den Schulen, alle Menschen, die irgendwie nicht der 0815-Mensch funktionierend sind, werden irgendwo hingekarrt. Inklusion ist wirklich minimal in Deutschland und auch in Österreich meiner Meinung nach viel zu wenig, muss man selber in die Hand nehmen. Ja,
ja,
und
das
sich aufmachen.
Es ist auch,
es passiert ja auch nichts.
Weil
weißt du?
Ich glaube, es ist diese Vorstellung von dieser Gliedmaße, die gewichtig auf einmal nicht mehr am Körper ist. Ja.
Aber es ist doch der beste Aufhänger.
Und das ist so ein, das ist irgendwie in meinem Kopf drin, seit ich einfach Kind bin.
Aber es ist auch ein kindlicher Gedanke, der sich da bei dir internalisiert hat und den, das schaffst du bestimmt, das aufzulösen.
Ja.
Geh doch mal mit meinem Kind und mir im Sommer ins Schwimmbad. Ich weiß, dass der Mann da oft ist, dann gehen wir gemeinsam vorbei. Setzen wir uns hin. Der war wirklich so nett.
Ich bin die Sophie, das ist mein Kind, das wissen Sie ja schon und das ist die Kathi. Jetzt hätten wir noch für die eine Frage.
Genau, die hätte auch noch ein paar Fragen und wollte fragen, ob die auch noch mal auf ihren Stumpf gucken kann. So, der wäre wahrscheinlich der beste Typ dafür. Super netter Typ, der mit seinen Enkelkindern auch dort war und da mit denen rumgetobt hat. Also es war auch eine gute Situation, um reinzugehen natürlich. Ja,
ja, ich hoffe, dass es jetzt auch da niemand in den falschen Hals kriegt. Aber das ist, ich bin da jetzt einfach ehrlich gewesen.
Ja, man darf auch ehrlich sein und man darf auch... wir sind alle noch ausbaufähig auf all unseren Ebenen.
Niemand ist frei von Fehlern, was mich perfekt zum nächsten Thema bringt, Sophie. Ich habe vor 1-2 Folgen mal kurz in Frage gestellt, ob ich möglicherweise was recherchieren muss, ob ich möglicherweise was klarstellen muss. Ich muss nichts klarstellen, ich muss es vielleicht nur konkretisieren.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich kann es mir gerade nicht denken.
Ich habe letztens mal gesagt, so Dr. Oetker hätte das Backpulver erfunden.
Ja, das glaube ich nicht.
Naja, Dr. August Oetker.
Schöner Name.
Apotheker war der erste Oetker. Was heißt, er hat das Backpulver erfunden? Das Backpulver erfunden haben verschiedene Wissenschaftler.
Das Backpulver erfunden haben Muddis, die gebacken haben, ja? Die irgendwann angefangen haben, Natron reinzugeben und gemerkt haben, hupsi, das war ja gar kein Salz, das war ja Natron, jetzt geht mir ja der Kuchen wunderschön auf. Frauen haben Backpulver erfunden, Männer haben es
in diesem
verkauft.
Fall heißt die Frau, die das Backpulver erfunden haben, Justus von Liebig.
Passt.
Und war Chemiker. Genau, also das war so ein Konglomerat aus verschiedenen Erfindungen. Der große Durchbruch für den privaten Haushalt gelang jedoch dem Apotheker Dr. August Oetker in Bielefeld, der 1893 das gebrauchsfertige Backpulver Bakin im praktischen Tütchen einführte und patentieren ließ.
Ja, okay.
Genau, also da hat mich meine Erinnerung nicht ganz getrübt. Jedenfalls bin ich dann ein bisschen in die Oetker-Bubble abgetaucht.
Rabbit Hole, Dr. Oetker.
Und habe mir überlegt, dass eine meiner nächsten Reisen unbedingt
Bielefeld wird.
Nach Bielefeld
Wieso?
Gehen sollte. So, und jetzt halte dich fest.
Okay.
Das ist ja mein Traum. Ich habe früher, als ich Kind war und schon ein bisschen zu alt war, gingen irgendwann die Teletubbies los. Und die Filme fand ich immer blöd. Ich fand es auch blöd, dass die Filme immer zweimal hintereinander kamen. Ich fand die Sprache blöd. Ich fand die
Filme,
Figuren.
Du meinst die Folgen halt.
Nein, da lief doch im Bauch dann immer ein Einspieler.
Ach
und
so.
Und der Einspieler lief für alle, die davor nicht gut aufgepasst hatten, vorsichtshalber noch mein zweites Mal.
Okay, okay.
So, das fand ich immer blöd.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Also
ja.
Ich konnte mich nie für die Teletubbies begeistern, einfach weil ich auch schon zu alt dafür war. Aber ich konnte mich für eine Sache begeistern und zwar für die Kulisse. Und ein paar ausgewählte Gadgets.
Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Tabby Toast.
Tabby Toast hat mich niemals so sehr begeistert wie Tabby Pudding.
Okay.
So, und in diesen Pudding-Schüsseln, die aus dem Strohhalm geformt waren und wo du oben ansetzen konntest am Schüsselrand und dann hat der aus der Schüssel
So,
fand ich super. Also ich fand dieses Tabby-Haus cool, ich fand es von außen schön, diese bewachsenen grünen Hügel. Also ich bin jemand, ich kann mich für Architektur begeistern. Ich könnte mir vorstellen, in einem hügeligen Haus mit Grünbedachung zu leben. Das
die Mischung aus Teletubby und Hobbits quasi.
Ja, für einen Hobbit bin ich zu groß, aber dafür kann ich mich grundsätzlich begeistern. Also wir sind bei diesem Gedanken, Tabby Pudding fand ich immer cool, wenn es in Folgen vorkam. Deswegen bin ich da beim Zeppen ab und zu hängen geblieben, habe mir möglicherweise ein paar Teletubby-Folgen angeschaut, in der Hoffnung, dass ja noch der Tabby Pudding kommen könnte. So, aber jetzt.
Aber als erwachsene Frau, oder?
Nee, was war ich denn da? Das war so um die 2000er halt.
Gut, Entschuldigung, ich frage ja nur.
So, aber jetzt pass auf, jetzt kommen wir zurück nach Bielefeld. In Bielefeld gibt es ein Museum.
Ja.
Das Dr. Oetker Museum, die Dr. Oetker Welt.
Ja.
Dieses Museum kostet Eintritt 12 Euro.
Mhm.
Und jetzt sind wir auch bei dem Thema Reichtum.
Mhm.
Du zahlst 12 Euro und gehst mit mehr wieder raus.
Und zwar warum?
Dieses Museum ist ein All-You-Can-Eat-Museum.
Gibt's da auch Tata oder Schokolata?
Pass auf, du gehst da rein und machst dich ein bisschen so mit der Geschichte kundig. Und dazu kommt ja noch was. Dr. Oetker hat ja nicht nur das Backpulver populär gemacht.
Auch die Backmischungen, oder?
Dr. Oetker hat auch die Tiefkühlpizza in Deutschland etabliert.
Ah, ja. What kannst du dann da Tiefkühlpizza essen?
Ja, jetzt pass auf, du gehst da durch. So, und dann informierst du dich und lernst da viele verschiedene Sachen. Und dann kommt eine Pause. Mhm. Dann hast du 30 Minuten Zeit. Dann steht da ein riesiger Pudding. Nein. Und dieser Pudding ist ein Automat.
Nein.
Da kannst du dir Pudding runterlassen. So. Dann kannst du da viele andere Sachen probieren, von der Götterspeise über die Paula ist eine Kuh, über alles Mögliche.
Ja.
Dann geht der zweite Teil der Führung weiter, wo es dann eher in die deftige Richtung geht. Und dann gibt's auch noch ganz viele Tiefkühlpizzen, die ausgeteilt werden. Und du hast auch Getränke, die du haben kannst. Und du kannst dich da durchprobieren. Und ich glaube, dass so wie für Harry Potter Fans die Harry Potter World was ist, glaube ich, könnte ich mit dem Dr. Oetker Museum in Bielefeld meine Sehnsucht nach dem Teletubbyland heilen.
Okay, ja.
Ich glaube, Sophie, wir müssen einen reich, aber schönen Betriebsausflug nach Bielefeld machen.
Ich bin dabei.
Ich glaube, das ist wirklich
cool. Ich bin dabei. Ich würde sofort mit dir nach Bielefeld fahren. Wann machen wir das? Schaffen wir das im Frühjahr?
Ja, vielleicht.
Okay, cool. Ja.
Es gibt ja bei Bielefeld immer diesen alten Gag und dieses alte Gerücht, dass es das gar nicht gibt.
Wo kommt es eigentlich her?
Die Bielefeld-Verschwörung, ich kann nicht sagen, wo es herkommt, aber ich kann dir sagen, wann ich sie zum ersten Mal gestreift habe. Mhm. Und zwar, ich bin ja nicht nur versiert auf dem Gebiet der medizinischen Fernsehunterhaltung,
ja,
sondern auch sehr versiert im Krimi-Genre.
Ja.
Und da gibt es diese nette Serie beim ZDF. Wilsberg, der Antiquar, der in Münster zu Hause ist.
Ja.
Und er hat einen Freund und der verzieht nach Bielefeld. Und da wird immer drüber gescherzt, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Und da machen sie auch immer, weil ich glaube, der Drehbuchautor von Wilsberg oder der Regisseur, irgendjemand aus der Crew kommt aus Bielefeld und da gecken sie immer drüber. Und deswegen ist immer so ein Running Gag über Bielefeld in der Folge verankert.
Mhm.
Und es gibt auch eine Folge, die tatsächlich explizit heißt die Bielefeld-Verschwörung. Und es würde mich nicht mal wundern, wenn man dazu sogar einen ganzen Wikipedia-Eintrag finden würde.
Ja, der Bielefeld-Mythos. Ich kann jetzt rekonstruieren, wo es herkommt. Und es war tatsächlich einfach nur ein Gag im Internet.
Ah, du hast also jetzt währenddessen schon das World Wide Web bemüht.
Ich habe jetzt mal das World Wide Web bemüht. Und ein Mann namens Achim Held hat auf einer Plattform, die heißt Usenet, das war so ein, das erste Reddit quasi, hat er einfach die Bielefeld-Verschwörung in den Raum gestellt und hat einfach als Gag gesagt, es gibt drei Fragen, die zu beantworten sind. Kennst du jemanden aus Bielefeld?
Mhm.
Warst du schon mal in Bielefeld? Kennst du jemanden, der schon einmal in Bielefeld war? Genau.
Man muss alles drei mit Ja beantworten.
Naja, alles drei wird automatisch mit Nein beantwortet. Das ist der Witz daran, dass erfahrungsgemäß die Leute sagen, warst du schon mal in Bielefeld? Nein. Kennst du jemanden aus Bielefeld? Nee. Kennst du jemanden, der schon mal in Bielefeld war? Nein. Und erfahrungsgemäß werden all diese drei Fragen mit Nein beantwortet und deswegen gibt's die Stadt nicht. Das ist der Witz.
Ah, okay.
Ja,
ja gut, der Witz kommt bei mir nicht auf.
Ja,
ich kenne tatsächlich Menschen, die aus Bielefeld kommen.
Ja.
Ich werde demnächst jemanden kennen, der in Bielefeld war, nämlich dich.
Yes.
Und ich werde demnächst selbst in Bielefeld gewesen sein.
Genau,
und
damit haben wir
hochoffiziell
bewiesen,
Bielefeld gibt's.
Ja, lass uns da hinfahren. Ich bin dabei.
Bielefeld, mein nächstes großes Reiseziel nach meiner letzten großen Reise, die ich hatte. Weil das ist natürlich auch was ich dem Podcast-Publikum hier nicht vorenthalten darf. Und dir natürlich auch nicht. Ich meine, du wusstest ja, dass ich weg bin.
Mhm.
Aber Sophie,
ja.
Binnen-EU-Bürgerin Katja Kokolores
hat's geschafft.
Hat zum ersten Mal ernstzunehmend die Europäische Union verlassen.
Und wie war's?
Ich bin zum ersten Mal bei einem Flughafen ausgestiegen und musste ernstzunehmend einfach durch eine Passkontrolle.
Yes.
Und ich bin nicht mit meinem Personalausweis gereist, sondern ich hatte wirklich meinen Reisepass dabei. Und mein Reisepass, der ist sehr unbenutzt. Sehr, sehr unbenutzt. Und jetzt hatte ich so gehofft, dass ich einen Stempel kriege. Aber Großbritannien ist doch nicht so wenig EU, dass ich einen Stempel kriegen würde.
Oh, schade.
Aber ich hatte jetzt mal meinen Reisepass im Einsatz und ich hatte jetzt zumindest ein bisschen einen Knick in der Seite.
Geil.
Das finde ich ist schon mal ein Fortschritt.
Anbenutzt.
Das fand ich jetzt interessant mit Großbritannien, weil da musst du jetzt durch das, dass die ausgetreten sind aus der EU, musst du jetzt da so ein Visa dir zulegen. Das gilt 2 Jahre. Jetzt ist dieser Papierkram quasi erledigt. Jetzt muss ich mir nur noch einen Flug buchen. Mhm. Flug buchen fühlt sich für mich immer eher nach was Großem an. Mhm. Das ist was, wo ich auch sehr nervös bin. Deswegen hat der Kommissario das übernommen, weil ich da Angst habe, dass ich die Daten durcheinander würfel und dann irgendwas falsch eingebe. Und da bin ich immer so leicht angespannt.
Ich habe schon 3-mal in meinem Leben einen Flug verpasst. 3-mal.
Wie kann man einen Flug verpassen? Erklär. Ich frage mich immer, wer sind die Menschen, die einen Flug verpassen?
Ich 3-mal.
Bist du bescheuert?
Ja. 3-mal.
Wie geht das? Das erklärst du
okay.
mir jetzt.
Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Es ist pure Dummheit. Einfach
pure
wenigstens Dummheit.
Ein.
Mhm, genau. Den ersten Flug habe ich mit meinem Ex-Freund, Gott hab ihn selig, er war leider nicht mehr unter uns, verpasst. Da waren wir in Manchester. Wir hatten CouchsurferInnen im Sommer bei uns zu Besuch und haben die zurückbesucht über Silvester. Fliegen dann irgendwie am 3., 4., 5. Januar wieder nach Hause, retour.
Oder auch nicht.
Ja, genau, wir dachten, wir fliegen zurück. Fahren zum Flughafen, waren viel zu früh da. Checken quasi in den Flughafen ein, geben unser Gepäck auf und die Mitarbeiterin bei der Gepäckaufnahme sagt, ich kann Ihnen das schon gleich sagen, der Flug wird wahrscheinlich mindestens 2 Stunden Verspätung haben. Und damit war für uns klar, okay, wir sind zu früh hier und jetzt noch 2 Stunden früher, wir haben jetzt Zeit. Und warum auch immer, ich denke aus jugendlichem Leichtsinn, nicht überlegen und irgendwie keine Erfahrung, sind wir nicht durch die Sicherheitskontrolle, sondern haben uns in dem Bereich des Flughafens aufgehalten, weil da gab es Gastronomie und Kram, aber wir sind nicht durch die Sicherheitskontrolle.
Aber die kommt ja dann auch nochmal, Gastronomie und Kram.
Ja, aber wir haben uns halt mit dem ersten Kram zufrieden gegeben. Wir haben nicht drüber nachgedacht, wir sind essen gegangen, wir haben es recht lustig gehabt und haben uns die ganze Zeit gedacht, wir haben ja noch Zeit. Dann haben wir uns irgendwann gedacht, okay gut, wir sind jetzt 1 Stunde nach Abflug, jetzt schauen wir mal durch die Sicherheitskontrolle und gehen da durch und sehen auf der Tafel, in dem Bereich, wo jeder normale Mensch, der logisch denkt, auf seinen Flug wartet, auf der Tafel stehen, unser Flug stand da nicht mehr. Also da stand weder, dass er irgendwann kommt, also der war einfach weg. Und dann sind wir zu einem Sicherheitspersonal und meinten so, ja, was ist dann eigentlich mit dem Flug? Und dann meinten die so, ja, sie haben jetzt seit einer halben Stunde haben sie uns versucht aufzurufen und wir sollen jetzt mal mitkommen. Und dann wurden wir vom Sicherheitspersonal abgeführt, weil wir unser Gepäck ja quasi 4 oder 5 Stunden vor dem Flug aufgegeben haben, aber nicht in den Flieger reingegangen sind. Jetzt haben die,
als hättet ihr eine Bombe an Bord geschmückelt.
Jetzt haben die uns zum einen gesucht. Wir mussten dann, wir sind mit Flughafenpolizei in den extra Raum, da mussten wir das erklären. Die haben sich halt nur gedacht, irgendwas ist da verkehrt, haben uns untersucht, uns durchsucht und wir mussten ganz viele Fragen beantworten und dann nach, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder so haben sie uns da wieder rausgelassen und haben gesagt, ja gut, ihr seid jetzt frei, ihr habt auch keinen Sprengstoff geschmuggelt, ihr seid nicht gefährlich und jetzt seid ihr euch selbst überlassen. Ich hatte aber wieder Schule irgendwie 3 Tage später, weil ich war damals noch Schülerin. Wir waren komplett mittellos. Wir hatten keine Kohle für neue Flüge und ein Flug für eine Person zurück hätte halt irgendwie 500 Geld gekostet. 500 Geldeinheiten. Und die haben wir nicht gehabt. So, es war die totale Hölle. Und es war schon abends. Und dann bin ich da zu so einem Emergency-Schalter, zu so einem Informationsschalter. Und der Typ war extrem zurückweisend. Der hat gesagt, naja gut, also eurer Dummheit ist auch einfach nicht mehr zu helfen. Und dann
müssen sie dich aber gratis fliegen lassen, damit du unbedingt das Land verlässt, weil so dumme Menschen
wollen
sie nicht.
Die da nicht haben. Und was dann passiert ist, dass ich auf die Tränendrüse gedrückt habe. Ich stand da und dachte mir, was kann ich noch machen? Ich habe jetzt versucht, es zu erklären. Ich habe alles dargelegt, was ich jetzt mache. Ich heule. Es war halb echt und halb inszeniert und habe zu schluchzen angefangen, habe dem erklärt, dass ich aus mittellosen Verhältnissen komme, dass ich keine Kohle habe, dass ich gar nicht weiß, wie soll ich eigentlich jetzt hier wieder von der Insel runterkommen? Soll ich schwimmen? Was ist denn, was machen wir denn jetzt? Dann wohne ich halt jetzt hier am Flughafen, ist doch mir wurscht, dann drehen wir halt Terminal 2.
Wie Tom Hanks in dem
Terminal. Ja, dann drehen wir halt hier jetzt die Nachfolge, die Prequel von dem Film. Ich habe es geschafft, dass dieser Mann uns für 120 Pfund zwei Flüge am nächsten Tag in der Früh klar gemacht haben. Wir mussten dann am Flughafen übernachten und haben einen recht günstigen, der hat einfach alles in Bewegung gesetzt, weil ich ihm so leid getan habe. Habe ihm noch von der Mathematikprüfung am Montag erzählt und dass da meine Zukunft auf dem Spiel steht und dass ich einfach das erste Mal geflogen bin, dass ich nichts gecheckt habe, dass es mir leid tut, dass ich meine Lektion gelernt habe. Geweint. Und dann habe ich habe die Muttergefühle dieses Mannes erreicht. Oder die Vatergefühle, wie auch immer. So, das war das erste Mal. Da habe ich das erste Mal einen Flug verpasst.
Ich habe Fragen.
Ja, hau raus.
Als ihr am Flughafen übernachtet habt. Mhm. Auf welcher Seite der Sicherheitskontrolle?
Nach der Sicherheitskontrolle, im Safe Space, da wo man alle Informationen bekommt, die man braucht, um ins richtige Flugzeug einzusteigen.
Ich habe eine zweite Frage.
Jawohl.
Hast du deinen zweiten Flug verpasst? War das der 120-Pfund-Flug?
Nein. Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, wir haben dann den Flug am nächsten Morgen genommen und bekommen, um wieder nach Hause zu gelangen.
Okay.
Okay.
Ich komme aus dem Kopfschütteln nicht raus. Sophie, das ist so ein Moment, wo ich mir denke, wie kannst du nur? Das ist so, wie wenn ich mir überlege, wer sind diese Menschen, die in Sportumkleidekabinen Unterhosen vergessen?
Mhm. Ja.
Das ist so eine Situation, wo ich mir denke, wer sind diese Menschen oder die einen Schuh auf der Straße verlieren?
Ja,
Wer sind diese, ich sag's dir jetzt, wie es ist, Sophie, Vollidioten. Wer sind diese wirklich dummen Menschen?
Genau.
Ich weiß, ich habe mit einer Person davon einen Podcast.
Genau, du hast mit einer Person einen Podcast und das ist deswegen, weil ich in meinem Charakter situativ sehr unbedarft bin. Ich bin eine Overthinkerin, ich mache mir in meinem Leben selbst zur Hölle, weil ich alles bis ins kleinste Detail durchdenke, weil ich niemandem zur Last fallen möchte. All diese Sachen, die sind in mir drin, die sind sehr groß vertreten, aber gleichzeitig bin ich situativ extrem unbedarft und vielleicht möchte man das auch naiv denken nennen. Und das schlägt auch in meinem Herzen mit. Kommen wir zum zweiten Fall. Da wollte ich mit zwei Freundinnen
von
Berlin...
Wie du
uns
einfach versuchst, da schnell nonchalant drüber zu gehen.
Ich erzähl dir einfach, wie es funktionieren kann. Ich erzähl dir alle drei Situationen und du kannst danach dir denken, und jetzt suche ich mir eine neue Partnerin, weil die Frau ist mir echt zu blöd. Beim zweiten Mal...
Aber du könntest es verstehen.
Natürlich. Okay. Natürlich. Aber es macht mich auch, es holt mich vom hohen Ross runter.
Mhm, okay.
Genau. Beim zweiten Mal wollte ich mit zwei Freundinnen von Berlin wieder nach Hause fliegen. Und wir waren irgendwie schon so ein bisschen knapp dran und hatten dann doch Aufgabegepäck dabei. Das haben wir zeitlich schlecht, ganz schlecht irgendwie gemanagt, dass wir das mit einberechnet haben, sind dann durch die Kontrolle, dann wurde ich für eine spontane Sprengstoffkontrolle rausgezogen. Das hat deutlich länger gedauert als normalerweise.
Glaubst du, du warst schon auf der schwarzen Liste?
Ich glaube, ich war schon auf der schwarzen
Liste.
Wegen
damals in Manchester.
Ja, Interpol hatte das schon weitergegeben. Eigentlich ist, und das weiß ich jetzt mittlerweile, dass die Sprengstoffkontrolle etwas komplett Normales ist, relativ kurz dauert. In meinem Fall hat es ewig gedauert. Was dazu geführt hat, dass wir in diesem super unübersichtlichen Flughafen unser Gate nicht gefunden haben. Als wir es dann gefunden hatten, sind wir drauf zugesprintet und die Tür ging gerade zu. Und da sitzt eine Frau davor und sagt, ah, jetzt ist die Tür leider zu. Und dann gesagt, ja, aber dann müssen Sie die Tür wieder aufmachen, weil wir sind da. Unser Gepäck ist da drinnen. Und wir wollen auch noch rein. Dann hat sie gesagt, es geht leider nicht, weil die Tür ist zu. Und ich gesagt, ja, aber Sie müssen die wieder aufmachen. Sie gesagt, nein, das geht nicht. Der Flug für diese Leute hat sich dann um eine Dreiviertelstunde verschoben, weil unser Gepäck aus dem Flugzeug wieder rausgeholt wurde. Wir durften aber nicht stattdessen wieder rein.
Hä?
Komplett bescheuert. Der Flieger ist ohne uns geflogen und wir mussten uns ein Leihauto nehmen. Teuer und dumm. Kein Wunder, dass ich arm bin.
Das war schön, aber reicht. bis zum nächsten Mal.